Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcast-Channels von Architekturdesigner XA. Ihr wisst ja, Zukunft steht bei uns ganz groß auf den Fahnen. Aber bei genauerer Betrachtung wird das, was wir heute näher beleuchten, in der Gegenwart eigentlich schon praktiziert. Dennoch würde ich es noch als Zukunftsfeuer titulieren, da es bis zur Mainstream-Anwendung wohl noch etwas dauert. Aber zur jetzigen Stunde möchte ich euch, liebe Architektinnen, Planerinnen, Bauherren, Interessentinnen, Visualistinnen und Futuristinnen auf eine Reise mitnehmen, bei der uns die Forschungsarbeiten des Fraunhofer Augmented Reality Experience Lab im Bayerischen Holzkirchen erstaunen werden. Meinen Fragen stellt sich der Geschäftsführer der Fraunhofer Allianz Bau und Fraunhofer Institut der Bauphysik, kurz IBP, die dieses Lab auch betreiben. Gleichzeitig fungiert mein Gast als Leiter des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Planen und Bauen, das sich in Valley befindet, im Bayerischen Valley wohlgemerkt. Wenn also jemand Zukunft kann, dann er. Herzlich willkommen, lieber Thomas Kirmeier.
Ja, herzlich willkommen auch an alle dort draußen und ich freue mich super, dass ich da heute dabei sein darf.
Also, lieber Thomas, bevor wir einsteigen, hattest du heute schon einen spannenden Tag?
Ja, ich hatte schon einen spannenden Tag. Es ist zwar alles leider immer noch digital, aber insofern sind wir ja schon voll im Thema. Aber ich freue mich schon wieder sehr, wenn es wieder ein Stück weit Normalität gibt.
Ich habe das ja vorhin schon mal angesprochen. Erklär uns doch einmal erstmal im Vorfeld, wer und was sich hinter der Fraunhofer Allianz Bau verbirgt.
Die Fraunhofer Gesellschaft ist ja in sich relativ groß und hat viele einzelne Institute, im Moment 74. Die alle sehr spezifische Themen eigentlich bearbeiten. Und in der Allianz Bau bündeln wir eigentlich das Wissen und die Erfahrung zu allen Themen, die sich rund um den Bau und die Bauforschung bewegen. Das heißt, wir versuchen da so eine Art One-Stop-Shop zu sein, also eine Stelle, bei der man dann eben auch das Wissen von diesen vielen unterschiedlichen Instituten bündelt und dann natürlich auch zugänglich machen kann.
Da hatten wir doch, oder ihr hattet mit der Allianz Bau bei der letzten Messe Bau, als Präsenzmesse sozusagen, das Motto ausgeschrieben, Lebensräume der Zukunft. Mich würde mal interessieren, was sind denn für dich persönlich die besagten Lebensräume der Zukunft?
Ja, ich denke, es ging darauf so ein bisschen abzuzielen, dass sich eben verschiedene Bereiche doch deutlich verändern im Moment. Ne? Also es ist vor allen Dingen war es auf die Bereiche Arbeit und Wohnen bezogen gewesen. Und das Arbeiten, ja, erleben wir ja selber gerade alle, verändert sich doch sehr stark, nicht nur durch jetzt Homeoffice, sondern eben auch durch andere Formen auf der Fläche mit Flexdesking oder mit entsprechenden Open-Desk-Lösungen. Und auch das Wohnen verändert sich. Da merken wir auch, dass die junge Generation einfach ein Stück weit anders drüber denkt, vielleicht mehr auch in Gemeinschaft, Gemeinschaftsräume. Also eben auch diese Struktur ist ein starker Veränderungsprozess und das wollte man ein Stück weit da eben auch als Thema direkt dann aufgreifen.
Wie sah das konkret aus?
Ja gut, zum neuen Arbeiten gibt es ja viele Ansätze. Wir haben da so ein Activity-Based Working zum Beispiel, das da auch repräsentiert worden ist, also wo es darum geht, eher sich erstmal die Arbeit anzuschauen, also was tut man und darauf sozusagen auch die richtige Umgebung, also dass man nicht so pauschaliert und sagt, eines ist für alles gut, ja, sondern dass man sich einfach auch damit auseinandersetzt, was tut man da, was muss man machen und entsprechend dann halt hier eben auch die Möglichkeiten hat, dass das, dann optimal gestaltet werden kann. Ja, und das war eben auch so eine Lösung, die wir da hatten. Und jetzt im Bauen geht es natürlich ein bisschen mehr, also Wohnen, vor allen Dingen auch neue Lösungen auch. Da geht es eben auch viel jetzt in Richtung vielleicht vorgefertigte, industrialisiertes Bauen, das natürlich da auch ein großes Thema gerade ist. Ich würde es eher vielleicht in Richtung modulares Bauen sehen, ja, dass man da eher auch ein bisschen flexibler wird, um diese Wohnformen, die wir da angesprochen haben, auch diese unterschiedlichen gewünschten Wohnformen, um da in Zukunft vielleicht auch besser gerecht zu werden. Also Umnutzung vielleicht auch einfach.
Du, mit dem IBP betreibt er ja eben auch Forschung, unter anderem in den Bereichen Akustik, Energieeffizienz und Raumklima. Baustoffrecycling ist auch ein großes Thema und Sensorik. Und ich hatte es ja vorhin schon mal mit dem Experience Lab angekündigt. Wie unterstützt euch denn das dafür geschaffene Augmented Reality Experience Lab mit dem langen, langen, langen Namen?
Ja, im Grunde genommen ist es das Gegenteil eigentlich. Ja, also wir hoffen, dass wir mit dem Lab einfach sehr komplizierte Entscheidungsprozesse für den Nutzer eigentlich einfacher gestalten können und indem, dass wir sie halt ein Stück weit erlebbar machen. Ja, also die virtuelle Realität kann ja heute schon einen Plan sehr gut in 3D begehbar machen. Ja, und wir fügen halt noch wichtige Faktoren, also Qualitätsfaktoren wie vor allen Dingen Licht oder Akustik und eben Behaglichkeit hinzu. Ja, und dann nennt man das so ein immersives Erlebnis. Ja, wenn man so ein bisschen an Woody Allen zurückdenkt, ähnlich wie so ein bisschen das 5D-Kino von damals. Ne? Also, dass man nur halt deutlich näher an der Realität dran. Aber es geht halt darum, sozusagen das, was man visuell erlebt, eben auch nochmal mit diesen wichtigen Faktoren zu verknüpfen. Also, dass man eben auch den akustischen Eindruck hat, so wie er dann real ist, aber auch der thermische und eben auch die Lichtsituation sich entsprechend immer dann so anpasst, wie es dann auch in der Szene ist.
Da kommen wir auch so ein bisschen dann in die Details später noch dazu. Ich würde mal wissen, wie lange arbeitet ihr damit schon?
Naja, die Ursprünge sind natürlich schon viele, viele Jahre zurück, weil es eigentlich auf diesem Thema Simulation basiert. Also man braucht ja dann sozusagen diese, heute nennt man sie digitale Zwillinge, ja, so ein Abbild der Realität, wo man das dann vorberechnen kann, ja, wo man diese Szenen dann erstellt und erstmal feststellt, ja, wie ist es denn wirklich, ja, also wie ist denn dann die Akustik in der Situation, wird es da warm oder kalt, ja, also das muss man dann erstmal, und da haben wir schon natürlich viele Jahre, wo diese Systeme schon entwickelt worden sind, vor allen Dingen aber nicht in anderen Branchenbereichen. Also im Bau wird es jetzt eigentlich mehr zur Anwendung gebracht und übertragen. Die Ursprünge liegen vor allen Dingen im Bereich der Automobilproduktion und eben auch vom Flugzeugbau. Aber jetzt mit diesem Thema, so speziell auch in dieser Anwendung, beschäftigen wir uns ja seit ungefähr 3 Jahren, würde ich sagen. Mhm. Und uns hat halt interessiert, ob es möglich ist, eben gerade diese komplexe und ein bisschen schwierige Welt der Simulation in so ein einfaches Erlebnis irgendwie zu packen. Ja, und das hat uns da eigentlich da vorangetrieben.
Mhm. Das finde ich ganz spannend. Aber ich will mal mit dir jetzt ein bisschen das Ding anschauen. Ne? Also ich war ja noch nicht dort leider, ist ja noch nicht möglich, aber man kann es ja virtuell betrachten sozusagen. Und wenn ich das mal beschreiben darf für die Zuhörer, sieht man da einen Raum, der im Prinzip komplett ausgelegt ist mit so Fliesen, ne? Oder so. Ich sag dir was, es sieht so ein bisschen aus wie eigentlich wie so eine Psychoanstalt, ne? Wo man mit Zwangsjacke da drin ist, ne? Also so sieht es immer aus. Also welche Funktion haben denn diese Platten und was ist das für ein Material, mit dem die ausgelegt sind? Und erklär uns einfach mal, wie funktioniert das Lab?
Ja. Also sehr gerne. Also ja, stimmt. Ja. Also wenn man jetzt einfach so den Raum betrachtet, dann hat er schon ein bisschen was von so einer Zelle. Der Hintergrund ist aber ein anderer. Es geht ja darum, mit dem Raum und deswegen hat er diese besondere Struktur, die Realität exakt abbilden zu können. Ja. Also man bewegt sich da drin ja dann mit der VR-Brille. Das heißt, ich sehe den Raum ja jetzt so gar nicht, ja, sondern ich sehe ja dann sozusagen mein Realmodell. Ne. Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel. Irgendein Bürokomplex mit einer Ganzglasfassade, der sich hier jetzt mir schließt, ja, ich sehe den, ja, ich sehe da die Glasscheibe, ich sehe das draußen, ja, das ist ja dann alles für mich sehr real. Und wir verbinden das dann so zum Beispiel, also das hat ja dann einen bestimmten Ort auch, ne? Also wenn das jetzt zum Beispiel in München oder jetzt eine Stadt mit einem sehr kalten oder umgekehrt mit einem tropischen Klima wäre, dann können wir sozusagen über diese Simulation im Hintergrund diese Situation genau berechnen. Und nutzen dann praktisch diese Flächen, also wir nennen es die Pixel, von diesem Raum, um genau diese Situation auch wirklich exakt so wie in der Realität wiederzugeben. Ne? Also wir rechnen dann genau durch, wie warm ist denn wirklich die Glasscheibe an der Stelle. Ne? Jetzt in Shanghai oder so im Sommer mit genau dieser Konstruktion, die wir hier haben, sodass eben das Erlebnis dann vollkommen real ist. Ja? Also wenn der dann eben auch die Fläche anlangt, dann hat sie exakt die Temperatur. Ja? Also man sieht es visuell, ja, also und man sieht jetzt auch den Sommertag. Und wenn es jetzt, ich sage jetzt mal, wenn ich auf Filter umschalte, also eine andere Szenerie machen würde, dann wäre das auch anders. Ja? Dann würde die Scheibe sich entsprechend abkühlen und ich hätte einen anderen Eindruck von der Realität dann auch. Und da geht es dann wirklich um Systementscheidungen. Ne? Da geht es dann wirklich darum, jetzt festzustellen, zum Beispiel, ja, in dieser Situation, da will ich nicht arbeiten, ja, das ist mir einfach viel zu warm, ja, also und dann fängt man an, zum Beispiel eine Verschattung hinzuzufügen, ja, und dann sieht man die, wie die dann entsprechend runterfährt und gleichzeitig wird dann eben aber auch der Raum kühler, ja, aber ich sehe auch weniger, ja, also ich habe auch wirklich immer diesen 1:1-Effekt eben, weil sich viele Dinge ja auch gegenseitig beeinflussen, ja, und habe aber immer ein reales Erleben, ja, also ich kann immer sagen, okay, jetzt ist gut, ja, also es reicht vielleicht, wenn ich nur eine Verschattung mache. Ne? Jetzt kann es aber sein, dass das nicht reicht. Ja? Dann kann ich zum Beispiel vielleicht ein Stück Kühldecke dazuschalten, ja, und sehen, ist es jetzt gut, ist es angenehm? Ne? Und der Betrachter oder der Entscheider muss nie irgendein technisches Detail verstehen, ja, sondern er entscheidet einfach aus dem Erleben heraus, sagt, ist gut oder ist nicht gut. Ja? Also ist mir immer noch zu warm, ja, dann muss man halt noch mehr tun. Ja? Und dann kann man dahinter sozusagen immer Systeme und auch Kosten natürlich mitziehen, weil das ist ja dann Entscheidende. Ja? Und wir denken, dass man dadurch natürlich auch viel schneller in eine gute und auch sehr valide Entscheidungsposition kommt, ja, um eben Systeme und Lösungen, die sonst einfach schwer vermittelbar sind vom Papier, ja, oder von den rein technischen Werten, dann wirklich für so einen Bauherrn sehr gut zu finden.
Mhm. Ah, okay. Das heißt, man könnte theoretisch, also der Raum ist ja eigentlich leer, ne? Also da ist ja nur mit diesen Platten ausgelegt. Man könnte theoretisch ja eine Art Szenerie mal durchspielen. Das heißt also, wenn der Bauherr oder eben jemand, der Flächenumnutzungen plant oder was auch immer, möchte sich da jetzt meinetwegen aus einer Arbeitsfläche eine Wohnfläche machen und bringt ein bisschen Möbeljahr mit und so weiter. Dann könnte das im Prinzip mal durchgespielt werden, wie so ein kleiner Film, wo die irgendwelche Protagonisten mitbringen und sagen, ihr testet das jetzt mal, ne? Und dann guckt ihr mal, wie ihr euch dabei fühlt. Man könnte es quasi in Echtzeit umwandeln, theoretisch.
Genau, es lässt sich, der Vorteil ist ja, dass sich jede beliebige Situation sozusagen darstellen lässt, solange es auf diese Raumfläche passt, ja. Also ich bin natürlich da in der Fläche jetzt gefangen, aber das ist eigentlich für die meisten Anwendungsfälle, die man braucht. Also selbst ein Großraumbüro lässt sich da jetzt zum Beispiel schon sehr gut darstellen, ja. Also es ist ja meistens nicht
ganz groß ist die Fläche,
wo ich dann rumlaufen will. Ja, wir haben zwei Räume. Einer hat so um die 50, der andere knapp 80 Quadratmeter. Das ist also für so ein Segment, das man sich eigentlich anschaut, meistens vollkommen ausreichend. Da kriegt man auch alle beliebigen Raumtiefen hin. Also das kriegt man gut hin. Und inzwischen ist es ja auch möglich, zum Beispiel Objekte auch in die VR mit einzusetzen. Ja, also ich kann auch Realobjekte praktisch platzieren, die ich dann sozusagen mit dieser virtuellen Darstellung eben verknüpfe. Ja, also da können schon auch wirklich dann der Arbeitsplatz sein. Ja, ich setze mich da zum Beispiel hin. Ja, und dann hinten sehe ich in meiner Szenerie dann aber die andere Gruppe, ja, die da arbeitet und jetzt gerade irgendwie an ihrem Gemeinschaftstisch irgendwie halt laut quatscht, ja, wo ich dann halt eben feststellen kann, ist es hier okay, ja, also kann ich hier vernünftig arbeiten oder jetzt kann ich wieder verschiedene Objekte mit einblenden, ja, und sagen, ja, okay, was ist, wenn wir da eine Abtrennung machen, ja, jetzt nur rein visuell oder nur einen Schallabsorber, sodass man dann eben über die Simulation kann man ja die Szene dann immer eben auch wieder bestimmen und dann hört man es einfach, ja, und kann sagen, ist ausreichend oder nein, reicht mir nicht, da könnte ich mich nie konzentrieren, sowas will ich eigentlich jetzt nicht realisieren. Ja, und der Vorteil ist, wir sind immer noch im Planungsprozess, wir haben extrem viele Möglichkeiten der Variation, ohne schon Kosten auszulösen und wir denken, dadurch kann natürlich jetzt eben gerade der Entscheider, der Investor dann einfach viel besser mitgenommen werden in die verschiedenen
Also was ja spannend ist, also in dem Erklärvideo von euch, das übrigens auch bei unserer Rubrik Learning from Others zu sehen ist, da versprecht ihr ja eben, wir machen das virtuelle Bauen für alle Sinne fühlbar und fordert auch dazu auf, dem virtuellen Zwilling zu begegnen. Also virtuell und Sinne, ich bin ja auch in dem Bereich schon etwas länger unterwegs und es war ja bis dato noch oder bis vor kurzem noch nicht so alltäglich, dass man die Sinne in virtuelles Erleben mit implizieren kann. Also sprich Haptik, also bisher gab es ja keine wirkliche Haptik, das, ne? Also ja. Oder Gerüche oder Audio in dem Bereich. Ne? Wie macht ihr das denn? Also das heißt, klar, man setzt Kopfhörer auf mit dem entsprechenden Equipment, aber was meine Frage ist, wie kriegt ihr das in Echtzeit hin, dass man eben auch diese Situation wirklich simulieren kann, damit derjenige weiß, okay, es ist genau so viel Dezibel in diesem Raum, der mich stört. Wie genau kriegt ihr das hin?
Naja, das ist natürlich, ich sage jetzt mal, das wäre jetzt nochmal der Unterschied eben zu dem vielleicht historischen 5D-Kino. Ja, also da geht es natürlich, also Sinn macht das natürlich nur, wenn die Simulationsqualität, also die Qualität, die dahinter ist, wirklich richtig gut ist. Ja, also sonst wird mir ein Scheinbild oder ein Trugbild. Ja, es geht nicht nur darum, so ein bisschen warm oder kalt zu fühlen, laut oder leise, sondern das muss dann schon sehr, sehr nah an der Realität sein. Ja, und vielleicht nutze ich an der Stelle wir haben noch einen zweiten Aufbau in Stuttgart. Und da haben wir vor allen Dingen eben diese Themen rund um die Akustik und dem Licht eben auch umgesetzt. Ja. Und dort kann man zum Beispiel seine zukünftige Wohnung dann nicht nur mit allen Ausstellungs- oder Ausstattungselementen virtuell begehen, sondern eben auch die reale Schallsituation an einer stark befahrenen Straße zum Beispiel. Ne. Die Simulation berechnet dann genau die Bedingungen, ich sage jetzt mal, im dritten Stock direkt am mittleren Ring, ja, mit der Qualität an Fenstern, die ich jetzt gerade hier eingesetzt habe. Ja. Und man hört einfach dann, wie es ist. Ja, und kann eben dann eine Qualität höher schalten zum Beispiel und sagen, ja, was ist denn, wenn ich jetzt eben die bessere Qualität hier einsetze? Ja? Und dann habe ich sofort sozusagen den Effekt, ich kann ihn wirklich für mich sehr valide beurteilen, ja, und kann dann vielleicht vernünftig entscheiden, ob ich diese 20-30% für diese besseren Fenster wirklich ausgeben will. Ja? Aber wie wäre es umgekehrt? Ne? Also wer kann denn schon irgendwas zu 5 dB mehr sagen? Ja? Das ist ja für niemanden wirklich greifbar, ja. Es soll deutlich mehr kosten und du gewinnst 5 dB, ja, da würde ich auch sagen, ja, was ist, ist es dann leise oder höre ich dann gar nichts mehr? Und das wird dadurch natürlich jetzt einfach viel transparenter, ja, und eben, wie wir sagen, die Voraussetzung ist natürlich die Qualität dahinter, ja, also die muss dann wirklich sitzen, weil der entscheidet dann vielleicht auf der Grundlage, ne, und es wäre fatal, wenn er dann in seiner Wohnung sitzt und dann ist es wirklich wieder anders, also das muss schon sehr nah dran sein, aber inzwischen sind diese Modelle wirklich sehr, sehr gut, ja, auch in dieser Vorhersagequalität und dadurch hat man dann schon wirklich eine gute Entscheidungsgrundlage. Ne? Es wird auch transparenter, weil man dadurch einfach zum Beispiel merkt, egal was ich höre immer was, ja, also es wird auch ein bisschen ehrlicher dann, ja, dass man da nicht den Eindruck hat, wenn ich jetzt da die maximale Qualität nehme, dann ist es wirklich ganz still oder so, ja. Also es wird realitätsgetreu und man kommt in eine Situation, wo man gut entscheiden kann. Ja? Und die zweite Sache, weil du es gerade auch angesprochen hast, ne? Also die Anfrage hat man wirklich mal, war sehr spannend von Reisebüros, ja. Also mit dem Ziel, ob man nicht Destinationen möglichst realitätsgetreu sozusagen vor der Buchung erleben könnte in solchen Räumen, ne? Und da kamen dann auch wirklich unsere Geruchsspezialisten dazu und dann haben wir die auch gefragt und die waren sich dann schon sicher, dass man so eine Ostsee oder auch so einen Gewürzmarkt in Marrakesch da schon sehr realitätsgetreu nachstellen kann, ja. Also, und der Vorteil wäre halt für die dann muss man wieder ins Reisebüro, das wäre ein Vorteil zur Online-Buchung, die ihnen ja im Moment so ein bisschen das Leben schwer macht da. Und ja, das Problem wäre vielleicht, wenn es dann so gut ist, dass man gar nicht mehr reist, ja, weil es dann im Modell schon schöner ist als im Echt. Aber wäre sehr Corona-konform, kann ich mir aber noch nicht so richtig vorstellen.
Nee, ich glaube auch, also wir lechzen jetzt auch aktuell ja wirklich alle irgendwie rauszukommen und zu reisen. Ich glaube, die Leute werden wie wild reisen, wenn es wieder geht. Aber du, sag mal, ich habe mich gefragt, wieso heißt das eigentlich Augmented Reality bei euch? Ne? Weil ich habe es mir angeschaut, die Dame, die das vorzeigt, hat ja eine VR-Ausstattung. Also das heißt also eine rein computerbasierte Szenerie. Ja.
Ist eine berechtigte Frage. Also wenn man es genau beschreiben würde, müsste man eher von Mixed Reality reden. Ja, es ist ja so, dass wir sozusagen einmal das Virtuelle haben. Das ist ja das, was sozusagen auf der Brille läuft. Ja, das ist das sozusagen das visuelle Modell, das dann eben auch mit der Lichtszenerie vielleicht sogar schon verschnitten ist. Ja, und dann haben wir aber die anderen Dinge, die sind ja real. Ja, also die spielen wir ja real ein. Also die sind dann wirklich real in dem Raum. Also es ist wirklich, die Wand ist halt warm, die kann hier anfassen. Das ist dann nicht mehr virtuell. Ja, und deswegen ist es halt so ein bisschen eine Verschneidung. Bei Augmented ist es ja ähnlich. Ne? Da habe ich nur Einblendungen, ja, also sozusagen von Information in das reale Sehen. Aber eigentlich wird wahrscheinlich Mixed Reality besser passen, wenn man sagt, man hat einmal eben das Virtuelle, das ist so der visuelle Teil und dann die anderen Faktoren oder Wirkfaktoren kommen sozusagen über reale Erlebnisse dann sozusagen dazu.
Ja, siehste, wieder schlauer. Also schlauer geworden. Okay, also ich habe jetzt nochmal eine Frage. Also damit der Nutzer also für sein Bauvorhaben auch den korrekten Zwilling begehen kann, was er ja versprecht, ne, müssen die ja Daten an euch liefern. Und sie müssen irgendwo eingepflegt werden, nicht irgendwo, sondern in die Simulation. Wie funktioniert denn das Prozedere? Erklär es mal bitte, weil ich frage nicht ohne Grund, weil die Frage kommt sehr häufig. Wie geht das, dass unsere Daten dann eben auch in guter Verschlüsselung in die Simulation kommen und dann auch noch in Echtzeit letztendlich dann auch visualisiert werden? Wie geht das? Wie müssen die, wenn die zu dir kommen, die wollen das begehen, was müssen die tun?
Ja, also da gibt's im Moment einfach unterschiedliche Wege. Ne? Also man kann einmal dann, wenn es das schon gibt, auch so ein BIM-Modell nutzen zum Beispiel, wo es dann eben schon ein 3D-Modell gibt, das man dann auch übertragen kann. Dann baut man dazu aber sozusagen diese Simulationsanwendung noch praktisch dazu. Also da haben wir einfach auch noch ein To-Do, weil die Schnittstellen im Moment einfach noch nicht für eine direkte Kopplung einfach noch nicht so ausgereift sind und auch nicht überall verfügbar sind. Das ist eben auch ein wichtiger Grund, warum, sagen wir, diese Anwendungen im Moment sicherlich einfach noch nicht so einfach zu verbreiten sind, weil der Aufwand damit natürlich dann sehr schnell ansteigt, weil noch viel manuelle Arbeit dran ist. Ja, also wenn man das dann für eine einfache Lösung dann verwenden will, dann ist es halt wichtig, dass da eben noch der Aufwand dann auch in Grenzen bleibt. Und da gibt es einfach noch Schnittstellenprobleme, die noch nicht durchgängig gelöst sind, sodass das noch nicht so einfach und so automatisch funktioniert, wie das auch notwendig ist, ja, dann für eine breite Verwendung. Und Echtzeitsimulation ist grundsätzlich auf jeden Fall möglich. Man kann diese beiden Elemente schon koppeln, also dass man dann auch noch auf das reagiert, was man dann macht, ja. Ist aber sehr rechenintensiv. Also im Moment ist es meistens eher noch so, dass man mit festen Szenarien fährt, ja, also einfach bestimmte Dinge, eben bestimmte Produkte, bestimmte Varianten eben anbietet, die man dann wechselt, ja, also wo dann sozusagen jetzt nicht live gerechnet wird, sondern wo man dann von Szenario zu Szenario geht, um dann einfach zu entscheiden, ist es jetzt besser, ist es schlechter, ist es gut genug, ja. Aber zukünftig wird das sicher kein Problem sein.
Du sagst gerade, es ist noch ein bisschen tricky, das umzusetzen. Aber wenn die Leute jetzt echtes Interesse haben, sie wollen das wirklich machen, egal welcher Aufwand da jetzt auf sie zukommen würde, mit welchen Kosten müssen die denn rechnen?
Ja, also eben wie ich gesagt habe, das lässt sich im Moment noch sehr schwer beziffern, weil im Moment sind es ja eher Prototypen eigentlich. Ne? Also im Grunde liegt der Aufwand eigentlich in der Simulation und in der Übertragung dann auf diese Raumansteuerung, ne? Dass der Raum dann das macht, was man eben auch in der Szene haben will. Und deshalb würde ich sagen, also das ist eine breitere Anwendung, wie ich schon gesagt habe. Ich denke, weitgehend automatisierte Prozesse braucht, ne? Damit es einfach niederschwellig und auch sehr kostengünstig wird. Damit dann eben auch das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Also im Moment ist das sicherlich immer noch was man eher für sehr schwierige Fragen, ja, wo man sich eben auch nicht sicher ist und wo dann auch ein größeres Bauvorhaben vielleicht, ne, wo der Hebel dann auch lang ist, um dann in einen Standardbauprozess sozusagen oder Planungsprozess reinzugehen, glaube ich, muss das einfach dann viel niederschwelliger werden, damit das dann auch von den Kosten her dann tragbar ist.
Also wie ich wollen ja andere das auch mal testen. Was können wir denn dann testen?
Ja gut, wir haben halt diese Szenarien jetzt einfach mal aufgespielt, ja. Also die kann man dann eben auch erleben. Wir haben das jetzt auch, das, was wir in Stuttgart haben, das ist auch einfacher zu transportieren. Das haben wir auf der Messe, ja, da ging es mal physisch beim letzten Mal, jetzt leider ja nicht, ja, dann auch dabei gehabt. Und da kann man dann wirklich, da setzt man sich dann rein in den Raum, dann hat man diese Visualisierung, man kriegt diese Steuerelemente in die Hand und kann dann eben so ein bisschen in seinen Szenarien dann eben unterwegs sein und hat eben auch dann wirklich diese unterschiedlichen Wahrnehmungen, die man dann eben auch sehr gut differenzieren kann, denke ich, mit den Szenen, die halt dahinter gelegt sind. Also das ist möglich, aber wie gesagt, es ist im Moment eher, würde ich sagen, schon noch auf einem Level eines Prototypen und noch nicht von irgendeiner Standardanwendung.
Bisher zeigten sich ja die planenden Professionen eher zurückhaltend hinsichtlich BIM. Wir haben es ja schon gerade auch angesprochen, oder gar von der Nutzung auch virtueller Welten. Das macht es natürlich jetzt nicht einfacher, wenn das noch ein bisschen im, sagen wir mal, Probierprozess sich befindet bei euch. Aber dennoch, wie ist denn eure bisherige Resonanz, mal abgesehen von der Corona-bedingten oder von den Corona-bedingten Einschränkungen?
Ja, also ich denke, dass die modellbasierte Koordination und Abstimmung mit dem Bauherrn schon heute sehr viel Mehrwert generiert, vor allen Dingen in der Kommunikation eben zwischen den Planern, aber auch mit dem Bauherrn. Und ich denke, sobald es ein BIM-Modell gibt, kann man es ja auch relativ einfach auf einem ganz normalen Bildschirm heute auch ja schon nutzen. Ja, man muss nicht so aufwendige Systeme eigentlich fahren, um diese Kommunikation auszulösen und da hat sich das wirklich schon als sehr, sehr wertvoll gezeigt. Also ich denke, da gibt es dann wirklich sehr gute Sachen. Und gut, dann eben diese virtuelle Realität oder Augmented Reality oder auch unsere Lösungen werden, glaube ich, sicher in Zukunft dann auch kontinuierlich zunehmen. Aber eben für die breitflächigere Anwendung, würde ich sagen, wird es sicher noch ein bisschen dauern. Aber diese einfachen Wege, einfach wenn es schon ein Modell gibt, dann eben auch da gut zu kommunizieren, das hat auch einen riesen Mehrwert. Ja, also das klappt auf jeden Fall.
Was ist denn dein Mehrwert? Also, oder wo du sagst.
Ja, eine bessere Kommunikation. Man redet halt früher über die Dinge, ne? Also man macht sie transparent. Wenn ich was sehen kann und nicht nur auf einen 2D-Plan schauen muss, habe ich natürlich schon nochmal einen anderen Eindruck von der Situation und von dem, was zu entscheiden gibt, sodass alle natürlich mehr drin sind. Ne? Also je immersiver, jetzt sagt man wieder, ne? Also wenn man jetzt dann eben in so eine VR-Anwendung oder es gibt ja auch noch so Cave-Anwendungen, wo man dann in Gruppe auch noch drinstehen kann. Ja? Wir haben da auch große Demonstratoren im Zentrum, zum Beispiel in Stuttgart oder eben auch in Magdeburg stehen. Ja, da ist das natürlich dann, also das Feedback danach ist schon immens gut, ja, weil alle sagen, ja, das ist einfach, wir haben es halt jetzt verstanden. Ja, man geht dann vom Problemstelle zu Problemstelle, alle sehen, worum es geht. Und dann trifft man halt auch in 2 Stunden mal richtig viele Entscheidungen, ja, die sonst vielleicht über Wochen und Monate irgendwie rausgezögert werden. Also da hat man schon, glaube ich, wirklich einen sehr griffigen Mehrwert, der sich da auch abbildet.
Ich will gerne nochmal auf BIM zu sprechen kommen. Im Mittelstand 4.0, Kompetenzzentrum Planen und Bauen, das ist ja auch so ein schönes, langes Wort. Ihr könnt wahrscheinlich nicht kurz, oder?
Nee, das hätten wir noch länger gehabt, weil wir hätten gehabt, aber da hätten wir ein Zeilenumbruch, glaube ich, in unsere URL bekommen und dann
okay, also da gehört ja BIM eben auch federführend zum Wirkungskreis. Ich frage immer denjenigen, der auch hier bei mir in der Runde sitzt, nach seiner Definition und ich habe bisher noch nie ein und dieselbe Definition gehört. Ich frage auch dich, wie ist deine Definition von BIM und wie schätzt du auch generell die derzeitige Bereitschaft für dessen Nutzung ein?
Ja, also ich bin immer ein Freund vom Einfachen und einfach gesagt beschreibt BIM eigentlich, finde ich, das Planen mit 3D-Körpern, an die man zusätzliche Informationen hängen kann. Ja, also es geht einmal um die Geometrie und dann geht es noch um Information und mit dem Resultat, dass man am Ende von einem Planungs- und Bauprozess nicht mehr nur ein physisches Gebäude hat, ja, sondern mit zugehörigen Plänen, sondern eben auch ein Informationsmodell. Ja, das entwickelt sich ja wie ein eigenes Werk heute oder Gehwerk. Und das ist aus meiner Sicht eigentlich das Entscheidende und der entscheidende Veränderungsprozess. Und na ja, gut, jetzt von der Bereitschaft würde ich sagen, typisch deutsch, muss bei uns immer gleich groß und kompliziert sein. Und es hält, glaube ich, viele vom Einstieg ab. Ja, also BIM, und das haben wir vielfach erlebt, geht eben aber auch ganz klein. Ja, also nur mit dieser Visualisierung zum Beispiel, das kann ich mit jedem heute gängigen Planungswerkzeug machen. Ja, und das kriegt auch jeder, denke ich, super und einfach hin. Und dann hat man schon einen ersten Einstieg. Ja, und wenn man mit der Geometrie, glaube ich, anfängt, das, glaube ich, ist den Planern auch sehr geläufig und dann langsam sich Schritt für Schritt an die schwierigen Themen mit diesen Informationsbereitstellungen macht, dann glaube ich, ist man auf einem sehr guten Weg.
Ich habe jetzt die Idee entwickelt, während du mir das auch erklärt hast, also deine Definition erklärt hast. Ich glaube, ich entscheide mich mal, wenn ich mal nichts zu tun habe, für ein BIM-Definitionslexikon. Und mal ja, sehen, wie viele Seiten da zusammenkommen. nur für die Definition.
Roman werden.
Wahrscheinlich. Das ist großartig. Also, welche Antwort gibst du mir denn auf die Frage, welche digitalen Lösungen zur Realisierung nachhaltiger Gebäude entlang der gesamten Wertschöpfungskette planen und bauen, kommen bereits zum Einsatz? War die Frage zu lang?
Oh. Gut. Nee, das passt. Okay. Das Thema Nachhaltigkeit. Ich bin sehr gewöhnt mit den Langsachen, ja, genau. Das Thema Nachhaltigkeit, denke ich, zielt ja zum einen erstmal auf den operativen Betrieb natürlich, ne, und hier dann wieder vor allen Dingen auf den Energieverbrauch und auf die Materialität, also was in welchen Mengen verbaut ist, ja, um daraus dann zum Beispiel so einen CO2-Fußabdruck ermitteln zu können, ja. Und für den Neubau kann man die Informationen zur Bewertung zum Teil wirklich auch direkt aus dem BIM-Modell bekommen. Und dann auch so die richtigen Entscheidungen treffen. Voraussetzung ist nur, dass man die Informationen dann auch drin hat. Ja? Also man muss die halt anlegen, müssen gepflegt sein. Aber dann lassen sich natürlich heute auch solche Fragen zur Nachhaltigkeit dann eben auch aus so einem Planungsmodell ableiten. Und dann kann man es auch zur Entscheidungsfindung natürlich sehr gut nutzen. Ja? Für Bestandsgebäude gibt es ganz spannende, neue, auch interessante Lösungen, die jetzt gar nichts mit BIM zu tun haben, sondern eher mit Digitalisierung. Zum Beispiel mit zusätzlichen Sensoren. Also es gibt Lösungen, die jetzt mit zusätzlichen Sensoren sich zum Beispiel das Verhalten von einem Gebäude einfach antrainieren. Ja? Und dann in der Lage sind, das Gebäude auch wirklich energieeffizienter zu betreiben. Also es braucht dann gar keine Dokumentation mehr, sondern es hängt sich einfach ein bisschen rein, läuft so ein bisschen mit dem Gebäude mit, lernt mal, wie sich das verhält, ein paar Tage, warm, kalt. Und dann fängt es immer mehr an, das zu verstehen und fängt dann an, das eben auch zu betreiben sozusagen und eben auch dann effizienter zu steuern. Und ich denke, das ist zum Beispiel jetzt schon ein sehr sinnvolles Beispiel auch, um Nachhaltigkeit dann eben wirklich zu fördern. In dem Fall also ein Mix von Sensorik, einer kleinen digitalen Prozesskette und so ein klein bisschen künstliche Intelligenz.
Macht ihr auch was mit künstlicher Intelligenz?
Naja, die steckt ja da überall schon lange drin. Das sind immer so Schlagwörter, die man dann irgendwie so als so ganz irgendwie wie andere Welten. Also wenn man die Gebäudeautomation, da hat es halt am Anfang eher Machine Learning, also es sind halt so ein bisschen selbstlernende Systeme, die gibt's die hat man oft schon in seiner Steuerung zu Hause im Keller auch mit drin, ja, die dann eben auch so ein bisschen sich anpassen kann und merkt dann, okay, der wollte um 7 soll es warm sein und ich habe es nicht ganz geschafft, also fange ich morgen ein bisschen früher an. Also das sind halt schon natürlich noch nicht so die richtigen Ausprägungen jetzt sozusagen von künstlicher Intelligenz, aber geht eigentlich schon in die gleiche Richtung. Ja, also insofern ist es auch wieder, es sind Möglichkeiten und das ist bei der Digitalisierung überhaupt so. Wir müssen immer das richtig nutzen, ja, also in unserem Sinne und im Sinne der Anwendung, ja, und nicht uns von der technischen Lösung sozusagen dominieren lassen, ja. Und bei KI ist das ganz wichtig, glaube ich, ne, da stecken viele sehr positive Sachen drin, aber wir müssen sie richtig nutzen, wir müssen auch Grenzen setzen, ja, also da finde ich eine Ethikdiskussion auch immer sinnvoll, ja, also auch wirklich immer zu überlegen, brauchen wir das, ja, bringt es auch für uns alle, auch als Gesellschaft, ein Vorteil und da muss nicht immer alles, was technisch möglich ist, auch realisiert werden. Also ich denke, da muss man immer vom Nutzen ausgehen und von dem, was man auch dann will und dann gezielt aber auch solche Technologien nutzen, sie nicht ausklammern, weil das wird man sowieso nicht können, sondern besser dann eben gezielt einsetzen, da wo sie sinnvoll sind.
Naja, jetzt machen wir mal, jetzt lassen wir mal die künstliche Intelligenz weg und nehmen nur Intelligenz. Was hast du denn in deiner Wohnung, was intelligent ist?
Ah, das ist eine gute Frage. Ich habe mir ganz am Anfang, ist jetzt schon ein paar Jahre wieder her, nochmal gebaut, zum dritten Mal dann. Man lernt ja immer so ein bisschen dazu dann. Nicht, weil ich das wollte, sondern weil ich immer mal umziehen musste. Mein Job irgendwie gehabt habe. Und da haben wir am Anfang eben auch so was super Intelligentes reingebaut. Das hat dann überhaupt nicht funktioniert. Ja, das hat uns dann so genervt, dass wir dann jetzt wieder so auf Teilmanuell zurückgefallen sind. Also insofern bin ich nicht so super intelligent unterwegs und ich finde es auch gar nicht immer so viel erforderlich. Also ich finde, manchmal sind manuelle Prozesse wirklich auch sehr schön und es darf auch mal ein bisschen komplizierter sein in der Anwendung vielleicht, ja. Und insofern, ja, bin ich, glaube ich, jetzt zu Hause nicht sonderlich künstlich intelligent unterwegs. Also
eher sehr wenig. Oder nur intelligent unterwegs. Also natürlich.
Nee, da muss man selber halt mehr denken, das schadet ja nichts.
Das stimmt. Ah ja, komm, wir lachen jetzt ein bisschen. Da machen wir doch mal mit dem Spiel weiter. Ne? Also ich würde gerne ein kleines Spiel mit dir spielen. Ich nenne dir nachfolgend mal einige Begriffe und du sagst mir in kurzer Ausführung, vielleicht auch nur mit einem Wort, wenn du es denn hast, welche Herausforderungen bzw. Aufgaben damit verbunden sind. Mhm. Und ich würde dich bitten, auch das mit einem kritischen Auge zu tun. Ich möchte nicht jetzt in dem Falle, ach, alles ist schön, denn es ist ja nicht alles schön, sondern es hat ja auch wirklich noch einiges oder ist noch einiges auf den Weg zu bringen. Also fangen wir mal an. Nachhaltigkeit im Bauen, was fällt dir ein?
Alternativlos. Ja, wird kurzfristig stetig wachsen in Richtung der Immobilienwerte, wird das extrem beeinflusst und wird zu einem ganz starken Treiber, meiner Meinung nach.
Digitalisierung im Bauprozess.
Muss definitiv schneller werden. Einfach und wirksam, würde ich sagen, sind die Schlagworte für die Lösung, damit irgendwas an Motor gestartet werden kann.
Digitale Fähigkeiten planender Professionen.
Würde ich auch sagen, ist auch alternativlos. Ja? Und ich glaube sogar bei den meisten heute schon Alltag. Man denkt immer, der oder die kann das nicht. Da würde ich nie sagen, das ist das Problem. Es liegt einfach immer am Wollen. Ja? Also mit dem Handy und Tablet kommt man ja auch zurecht, ohne einen Doktor zu haben. Also
junge Generation von Architektinnen.
Oh, da würde ich sagen, hoffentlich generieren die eine neue Baukultur und etablieren sie auch. Ja? Also, dass wir endlich mal in Richtung Zusammenarbeit und nicht von Nachträgen geprägt sind.
Mhm, bravo. Augmented Reality und Virtual Reality in der Kommunikation zwischen Bauherr und Planer.
Also das, glaube ich, zeigt einen deutlichen Qualitätssprung nach vorne. Und ich denke, man redet früher, man versteht besser und man entscheidet schneller.
Die Herausforderung hätte ich gerne.
Ja, also ich glaube, dass sich AR durchsetzen wird, einfach deswegen, weil VR ist eine nette Geschichte, aber löst wenige Probleme. AR, glaube ich, wird eine große Chance, einfach deswegen, weil es viele Prozesse, vor allen Dingen in der Montage zum Beispiel, unterstützen kann, die wir heute ganz schwer in den Griff kriegen.
Deutsche Regularien im Bauen.
Ich würde sagen, wenn wir die Digitalisierung endlich umsetzen würden, dann wäre das Thema erledigt. Ja. Denn wen juckt es denn eigentlich, wenn die Maschine noch mit einer automatischen Prüfung einfach einen Teil mehr machen muss? Ne? Also ich denke, wir könnten dann die hohen Standards und die Wettbewerbsvorteile für uns behalten. Und den Nachweis, würde ich sagen, der stellt sich von selbst.
Mhm. Und jetzt kommen wir noch zu einem. BIM Deutschland, also dem Zentrum für die Digitalisierung des Bauwesens.
Ja gut, ist eine wichtige Funktion. Ja. Da wir brauchen ja auch bestimmte Rahmensetzungen, um sozusagen auch als Ganze, so eine Anwendergemeinschaft uns da auszurichten. Deswegen glaube ich, ist es gut, dass es das gibt und ist wichtig, dass da eben auch Leitplanken kommen sozusagen, die dann die Anwender dann auch ein Stück weit an verschiedenen Stellen eben auch leiten oder anleiten können. Und deswegen denke ich, ist eine gute Sache und hoffentlich bald mit viel, ja, sagen wir, auch Auswirkungen dann sozusagen auf die Gemeinschaft.
Und was ist deren Herausforderung?
Naja, das ist ein sehr komplexes Spiel. Das haben wir alle schon längst verstanden, glaube ich. Ne? Also Harmonisierung oder eben etwas auf bestimmte Dinge zu standardisieren, ist natürlich ein extrem schwerer Prozess. Ja? Gerade wo wir ja in allen unterschiedlichen Bereichen gestartet sind. Ja? Also jede Disziplin, jede Anwendergruppe lebt ja erstmal in einer ganz eigenen Welt, die man jetzt zusammenführen muss. Ja? Und viele haben sich auch noch gar nicht so richtig Gedanken gemacht, welche Informationen wie ausgetauscht werden müssen. Also es müssen sehr viele Dinge eingefangen werden und deswegen glaube ich, ist das kein einfacher Prozess. Umso wichtiger ist er natürlich dann, um auch wieder Richtung zu geben. Ja? Also man darf ja, in diese neue Welt verändert sich sehr stark, also man darf es nicht übertreiben mit der Standardisierung, ja, weil wir dann die Agilität verlieren. Aber in gewisser Weise braucht man auch Ausrichtung und Orientierung, damit einfach ein paar Prozesse auch ein Stück weit belastbar sind und nicht sich morgen oder übermorgen schon wieder ändern. Also
Aber jetzt frage ich dich mal was. Was ist denn der Unterschied zwischen BIM Deutschland, also dass es vielleicht aus Ministerium-Seite initiiert wird, und eurem Mittelstand 4.0 Planen und Bauen?
Da gibt es einen deutlichen Unterschied. Also wir sind ja, ich sage jetzt mal plakativ, eine Transfermaschine. Ja, also bei uns geht es ja wirklich darum, das, was da ist, die Erfahrungen, das Wissen, die Erfahrungswerte möglichst schnell und gut und transparent an diese breite Anwenderschaft zu bringen. Ja, wir machen 300-400 Veranstaltungen jedes Jahr. Selbst in der Corona-Zeit hatten wir die jetzt mit 15.000 bis 20.000 Teilnehmern. Also wir sind wirklich jetzt eine Einrichtung, die wirklich versucht, das in die Breite zu tragen, viele Anwendungsbeispiele, ja, viele Umsetzungsprojekte auch, also Praxis reinzubringen. Also wir sind eben, kommt ja vom Wirtschaftsministerium, also wir sind sozusagen für den Anwender da. Ne? Das BIM Deutschland ist ja vor allen Dingen auch dafür angetreten, um eben die richtigen Rahmensetzungen zu machen, eben der öffentlichen Hand auch die nötigen Instrumente in die Hand zu geben, auch sozusagen das BIM-Spiel von der Bauherrenseite richtig anzuziehen. Ja? Und ich glaube, deswegen gibt es eine sehr gute ergänzende Situation und eben auch sehr gute Schnittstellen, aber jetzt ganz wenig Überschneidung.
Findest du, dass sie gute Arbeit leisten?
Naja, natürlich auch nicht direkt, weil ich jetzt nicht eingebunden bin. Ne? Das ist natürlich was, was die Beteiligten dann natürlich auch sagen müssen. Ich kann mir nur vorstellen, eben, es geht vor allen Dingen eben um Rahmensetzungen und die sind natürlich erst dann belastbar, wenn man sie hat. Ja, und da braucht es auch sicherlich einen Weg dahin, ja, also den entsprechend aufzusetzen, weil wenn dann kommuniziert wird, dann muss es ja sitzen. Also dann will man ja keinen Zwischenstand, ja, der dann wieder nochmal irgendwie angepasst wird. Daran kann man sich wieder nicht ausrichten. Also ich glaube, es ist schon keine einfache Aufgabe. Deswegen braucht es vielleicht auch einen Ticken mehr oder länger. Wäre aber jetzt nur meine Vermutung. Also wie gesagt, genaueres kann ich natürlich jetzt von außen auch nicht sagen. Also.
Aber die werden doch auch beraten von externen Stellen. Gehört ihr da nicht dazu? Ich meine, ihr habt doch da eine hohe Kompetenz.
Naja, wir haben ja, die Schnittstelle haben wir ja sozusagen im Austausch, ja, weil wir sind ja jetzt bei uns auch im Zentrum ja auch einer der Partner. Also insofern gibt es diese Anknüpfungspunkte und da, wo wir uns sozusagen ergänzen können, da tut man das auch, ja. Also da gibt es jetzt auch das Machbaren. Aber eben, jeder hat ja seinen Aufgabenbereich und in den können wir jetzt oder wirken wir jetzt natürlich nicht rein, weil das eben nicht zu unserem Portfolio gehört. Also wir würden das oder sobald da was kommt, haben wir natürlich wieder sozusagen die Maschine, die dann eben dafür sorgen kann, dass es schnell in einer Anwendung wieder irgendwie sichtbar wird, dass es nutzbar wird, da wollen wir dann auch mithelfen. Aber wir sind sozusagen nicht die Lösungen sozusagen jetzt an der Stelle dann generieren, ja, sondern sind eigentlich die versuchen dann das, was da ist, dann halt so aufzubereiten, dass es von den Anwendergruppen verstanden wird, ja, und dass es dazu führt, dass sie halt einsteigen und dass sie ihre Digitalisierungsprozesse dann auch realisieren.
So, lieber Thomas, jetzt hast du an dieser Stelle die lang gepflegte Tradition auszuführen, nämlich eines unzensierten und unkommentierten O-Tons von dir. Und wenn du jetzt etwas der Welt da draußen zu sagen hast und möchtest, wäre jetzt der passende Moment. Bitteschön.
Ja, also wenn ich dann halten kann, dann würde ich sagen, bitte einfach anfangen. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten von ganz klein bis groß in der Digitalisierung. Und wenn man den ersten auch noch so kleinen Schritt gewagt hat, dann folgt automatisch der nächste. Ja. Und wenn wir aber stehen bleiben, wird der Moment kommen, wo wir das Laufen verlernt haben.
Kurz und bündig. Also ich darf mich bei meinem Gast Thomas Kirmayr für das wirklich kurzweilige Gespräch herzlich bedanken und möchte ja anfügen, dass ich einmal persönlich das Lab besuchen möchte. Dabei werden wir hoffentlich unser Gespräch dann noch fortsetzen und weitere Erkenntnisse vertiefen.
Ja, freut mich natürlich. Also herzlich eingeladen ist klar. Ist im Moment natürlich recht schwer. Ja, wir haben aber vom IBP ja gerade auch ganz aktuelle Forschungsergebnisse zur Luftreinigung in Innenräumen rausgehauen. Ja, und das macht schon ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht bald dann wirklich wieder geht. Und dann, ja, würde ich mich natürlich super freuen, wenn du bei uns mal direkt vorbeischaust. Natürlich auch jeder andere, der mal Interesse hat. Wir sind ja da keine geschlossene Einrichtung, sondern da kann man schon auch reinschauen. Insofern, ja klar, wäre natürlich das Schönste. Freuen wir uns alle drauf, glaube ich, wenn es wieder physisch und normal geht. Ja, Digitalisierung ist schön und hat auch viele Vorteile, aber analog ist auch sehr schön.
In diesem Sinne, macht es gut, achtet auf euch und pflegt einen offenen Geist. Eure Kelly. Macht es gut.